geht zurzeit um Jona und Co. Jona war ein Prophet und deswegen ist der Untertitel auf den Flyern Propheten und ihre Message für heute. Heute geht es um Joel oder Joel und den Zeitgeist. Letztes Mal ging es um Jona und den Weltuntergang. Aber bevor wir zu dem Zeitgeist kommen, steigen wir nochmal bei dem Weltuntergang ein. Weil es da einen Link gibt zum letzten Mal. Dazu ein kurzer Videoclip, aber bevor wir uns den anschauen, kurz die Vorgeschichte. Arthur muss eines Morgens feststellen, dass sein Haus für den Bau einer Umgehungsstraße abgerissen werden soll. Die Bagger stehen schon vor der Haustür. Er versucht rumzudiskutieren mit den Leuten, es hilft nichts. Frustriert geht er mit einem Freund in die nächste Kneipe. Und in dieser Kneipe erzählt der Freund, ein afroamerikanisch aussehender Typ, dass er eigentlich kein Mensch ist, sondern ein Außerirdischer von einem anderen Planet, dass er heute Morgen die Nachricht bekommen hat, dass die Welt in wenigen Minuten untergehen wird. Arthur kann das überhaupt nicht glauben. Und dann fällt ihm plötzlich ein, dass ja sein Haus gerade abgerissen werden soll und er kriegt Panik. Und das ist genau die Stelle, wo dieser Film losgeht. Ich weiß nicht, wer den Film kennt. Ein skurriler Film, Per Anhalter durch die Galaxis. Ich kenne das Buch, beziehungsweise von dem Buch weiß ich schon seit meiner Schulzeit. Ein Kollege von mir in der Schule, der ist da voll drauf gestanden und ich habe auch mal so die ersten Kapitel auf Hörbuch gehört. Aber jetzt für diese Church Zone habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mir den Film mal reinziehen. Er ist echt super skurril. Da wird einfach für den Bau einer hypergalaktischen Expressroute oder Autobahn mal kurzerhand die Erde weggesprengt, so wie wir es eben gesehen haben. So geht dort die Welt unter. Sie wird dann nachher wieder aufgebaut. Aber ihr müsst euch den Film vielleicht anschauen, wenn ihr Lust habt. Wir vertrauen natürlich darauf, dass sowas nie passieren wird. Ich meine, für uns heute hier auf der Welt, auf unserer Erde ist der Weltuntergang kein Thema. Wir sind aufgeklärt, wir wissen, dass wenn überhaupt nur der Mensch fähig ist, die Welt zu zerstören durch einen Atomkrieg, und weil sich in Sachen Atomkrieg die Situation seit den 80er Jahren erheblich verbessert hat, glauben wir nicht an so ein Weltuntergangsszenario. Also wir vertrauen, dass wir Menschen die Welt für immer, zumindest so die nächsten Jahrhunderte, bewohnen werden. Weltuntergang in dem Sinne, wie wir es da gesehen haben, gibt es in unseren Köpfen nicht. Das war übrigens nicht immer so. Wenn wir einige Jahrhunderte zurückgehen, zum Beispiel in die Zeit der Bibel, da waren die Menschen sich bewusst, dass die Erde eine bestimmte Zeitspanne hier ist und dann aufhören wird zu existieren. Sie wussten, dass es ein Ende gibt auf dieser Welt, dass das Leben irgendwann zu Ende geht, dass es einen Schlusspunkt hat. Ihnen war bewusst, dass nichts auf dieser Welt ewig ist. Vielleicht hatte das auch damit zu tun, ihre Weltsicht, weil ihre Lebenserwartung an sich viel kürzer war als heute. Also das persönliche Ende war greifbar nah und in dem Sinne auch die Vorstellung, dass die Welt untergehen kann. Wir haben ja den Tod in das Altersheim und das Pflegeheim oder Alterspflegeheim abgeschoben. Ständig gibt es Artikel und TV-Berichte darüber, dass die Lebenserwartung ständig steigt. Viele Menschen hoffen, dass noch zu ihrer Lebzeit irgendwann mal das Medikament erfunden wird, dass sie unsterblich werden. Vor 4 Tagen gab es in der AZ einen Zeitungsartikel zu diesem Thema. Der hieß: Gute Aussichten, Statistik, Lebenserwartung in den Industrieländern steigt und steigt. Und dort war ein Zitat von Altersforschern, den wir kurz uns mal anschauen. Die haben gesagt, dass der lineare Anstieg der Lebenserwartung seit mehr als 165 Jahren deutet nicht auf ein Limit der menschlichen Lebensspanne hin. Also, es gibt eigentlich doch gar kein Limit. Das wird sich immer weiter raus verlängern. Also bekommt man den Anschein, als wenn wir Menschen immer leben würden. Und so nett sich das auch anhört und so schön das auch wäre, ich glaube, dass das eine völlig unrealistische Sicht der Dinge ist. Und zwar, sie lenkt uns von dem ab, was eigentlich real ist. Dass jeder von uns mal sterben muss. Und dass es sicherlich auf dieser Welt viele wichtigere Dinge gibt, als darüber nachzudenken, ob ich vielleicht 100 oder 105 oder 110 Jahre alt werde. Also ich empfinde solche Zitate als geistlos. Es macht uns weise, darüber nachzudenken, dass unser Leben endlich ist, dass irgendwann wir diese Welt verlassen müssen. Ich glaube, da können wir ganz viel von den Menschen aus den letzten Jahrhunderten lernen. Nicht nur aus der Zeit der Bibel, sondern vor 300-400 Jahren waren sich die Leute viel mehr bewusst, was es heißt, dass sie sterben müssen, dass alles vergänglich ist. Wir hören uns da nochmal ein Gedicht an, und zwar von einem Andreas Gryphius. Alles ist eitel, gelesen von einer Marianne Bernhardt. Das ist eine Bekannte, eine Freundin aus Hamburg. Sie ist dort Schauspielerin und Dozentin an der Musical Akademie in Hamburg.
Andreas Gryphius, es ist alles eitel. Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo Itz und Städte stehen, wird eine Wiesen sein, auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden. Was Itz und prächtig blüht, soll bald zutreten werden. Was itzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. Itzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Der hohen Taten Ruhm muss wie ein Traum vergehen. Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch, bestehen? Ach, was ist alles dies, was wir vor köstlich achten, als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfindt? Noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten.
Soweit dieses Gedicht. Das Leben ist ernst. Das wussten die Leute damals. Das ist kein Spiel. Es ist nicht irgendwie so ein Tralala hier auf der Welt. Und das Leben endet immer tödlich. Und genauso wie das Leben endet, so geht auch diese Welt, auf der wir leben, auf ein Ende zu. Man kann sagen, heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Das ist Tatsache. Und genauso kann man sagen, heute ist der erste Tag vom Rest der menschlichen Geschichte. Und die wirklich entscheidende Frage ist, wie gestalte ich die Zeitspanne zwischen heute, wo es uns hoffentlich gut geht, und dem Schlusspunkt meines Lebens? Wie gestalte ich diese Zeitspanne? Und für uns als Menschheit wird die Frage sein, die entscheidende Frage sein, wie gestalten wir die Zeitspanne zwischen heute, wo es uns Westlern gut geht, 15% der Menschheit, den anderen geht es sehr schlecht. Also wie gestalten wir diese Zeitspanne, wo wir heute stehen, bis zu dem Punkt, wo ein Schlusspunkt für die Zeitgeschichte steht? Was machen wir mit dieser Welt? Wie machen wir sie gerechter? Wie können wir uns darum kümmern, dass das aufhört, dass nur 15% so viel Reichtum und Wohlstand haben wie wir? Übrigens letztens auch in der Zeitung und in TV-Berichten und so, 1 Milliarde Menschen sind zurzeit vom Hungertod bedroht. Das war schon seit den 70er Jahren nicht mehr so. Es spitzt sich gerade voll zu. Aber diese Frage, wie gestalten wir diese Zeitspanne zwischen jetzt und dem Ende, unserem persönlichen oder dem Ende dieser Welt? Und dazu lese ich einen Text aus dem Buch Joel, ungefähr aus dem Jahr 690 vor Christus. In späterer Zeit will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar euren Sklaven und Sklavinnen gebe ich in jenen Tagen meinen Geist. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen. Blut, Feuer und Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der furchterregende Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Wer dann meinen Namen anruft, soll gerettet werden. Also passend zu dem Thema Weltuntergang. Auch hier sagt der Joel, dieser Prophet oder Joel, dass es einen letzten Tag geben wird. Er nennt ihn hier den furchterregenden Tag. In anderen Bibelübersetzungen steht drin, der große, schreckliche Tag des Herrn. Und Joel nennt diesen Tag schrecklich und furchterregend, weil es bis heute fürchterlich und schrecklich ist zu sterben. Also ganz abgesehen davon, dass viele Leute sehr leiden müssen, bis sie endlich sterben können, ist es sehr bitter, dass wir Abschied nehmen müssen. Wir müssen alles zurückleiten. Ich kann nichts mitnehmen, überhaupt nichts. Nicht einmal Beziehungen, nicht einmal Freundschaften. Abgesehen von dem Geld und dem Besitz, was wir haben. Und da kann man es mit Angst zu tun bekommen. Aber der Joel nennt den letzten Tag auch deswegen furchterregend, weil am Ende der Zeit, also nach dem Leben hier auf der Welt, wird sich jeder Mensch für das, was er hier gelebt hat, was er hier getan hat, was er gesagt hat, was er gedacht hat, verantworten müssen. Joel meint, wir müssen Rechenschaft ablegen für das, was wir hier getan haben, wie wir hier gelebt haben. Übrigens hat das Kant, der große deutsche Philosoph, auch so gesehen. Für seine philosophischen Lehrgebäude war Gott an sich nicht sehr wichtig, aber an einer Stelle hat er gemerkt, er kommt nicht ohne ihn aus. Und zwar bei der Frage, was ist, wenn Menschen auf dieser Welt extrem böse sind und andere verletzen oder anderen ganz viel Schlimmes zufügen? Was ist, wenn diese Leute sterben, ohne hier bestraft werden zu können? Also Diktatoren, Kinderschänder, die nicht erwischt werden. Also was machen wir? Oder was ist dann? Und Kant löste dieses Problem, indem er sagte, nach dem Tod werden Menschen zur Rechenschaft gezogen von einer höheren Instanz, nennen wir diese Instanz Gott. Und ich glaube, genau da hat er recht. Joel meint dasselbe, viele Jahrhunderte vorher. Es ist schrecklich, dieser Tag, wenn wir uns für das Rechenschaft ablegen müssen. Ich meine, da gibt es bestimmt viele Dinge, die wir dann gerne erzählen werden, also die guten Dinge, die wir getan haben. Ich meine, schon jetzt tut es uns gut, wenn andere mitbekommen, was wir alles Tolles tun. Also das hat man ja gerne, wenn andere einen loben dafür und dann erzählt man auch gern davon. Aber es gibt da auch viele andere Seiten im Leben. Was ist mit all den Dingen am letzten Tag, die nicht so schön sind? Die dunklen Kapitel meines Lebens, die aufgemacht werden, die bis dahin vielleicht niemand kannte. Was ist mit Hass, mit Neid, mit den lieblosen, verletzenden Worten? Was ist mit dem Egoismus? Was mit deinen Seitensprüngen im Kopf oder denen, die wirklich passiert sind? Was ist mit der Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen? Was mit der Gleichgültigkeit gegenüber Gott? Was ist mit den Fehlern, die du in deinem Leben gemacht hast? Den Fehlern, die wir machen? Was ist damit? Eines Tages müssen wir uns dafür verantworten und die Frage ist, wie werden wir das tun? Und was ist, wenn alle meine Ausreden, also die haben wir ja alle, wenn die nicht mehr zählen? Der Joel nennt diesen Tag schrecklich furchterregend und dann sagt er den einen Ausweg. Er sagt, jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist der Satz, mit dem dieser Text abschließt. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Das ist übrigens die Antwort, die überall in der Bibel immer wieder auftaucht. Die einzige Lösung für Schuld, für Böses, für Fehler, die wir tun, ist Gott selbst. Wer Gott anruft, wer ihn um Hilfe bittet, der bekommt jetzt schon diese dunklen Seiten des Lebens, sagen wir, ausradiert, vielleicht rausgerissen, gelöscht. Also im elektronischen Zeitalter kann man sich das leichter vorstellen, der Speicher wird einfach gelöscht. Wer zu Gott sagt, es tut mir leid, ich bin schuldig, ich mache Dinge falsch, nimm mir diese Schuld weg, diese Fehler, dem wird Gott sie wegnehmen. Und für den letzten Tag bedeutet das, diese dunklen Kapitel werden gar nicht da sein. Sie sind gelöscht. Ich will das mal mit einem Bild verdeutlichen, was man dann auch mit nach Hause nehmen kann, was hoffentlich so in Gedanken hängen bleibt. Denk mal an Dinge, die du falsch gemacht hast. Ich denke, da fällt jedem von uns was ein. Eine Sache, die dich bis heute belastet, das weiß ich, eine Lüge, wo du jemanden verletzt hast, einen Familienstreit, Gewalt, was auch immer. Denk mal an so eine Sache. Stell dir vor, dieser Fehler, diese Schuld liegt in deiner Hand oder in deinen Händen. So wie mein Mikro. Und sie wiegt schwer, diese Schuld. Sie belastet dich. Und du musst sie rumtragen. Und jetzt gehst du mit dieser Schuld zu Gott und sagst ihm, nimm das weg. Nimm. Ich will's nicht mehr. Nimm's mir bitte weg. Das ist, was der Joel hier meint, wenn er sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und genau das, nimm das bitte weg. Das brauchen wir in dieser Zeitspanne von heute bis zum Ende des Lebens immer und immer wieder. Nimm weg, befreie mich von der Schuld. Ich will das nicht, ich will anders sein. Das braucht natürlich Mut, das zuzugeben, wo ich was falsch mache. Aber ich glaube, genau das ist Größe. Ein Mensch, der das kann, der zeigt seine wahre Größe. Zugeben können, was man falsch gemacht hat. Und jeder Mensch macht Fehler. Ich meine, es ist eine Lüge, wenn jemand sagt, ich habe eigentlich kaum Fehler. Jeder wird schuldig gegenüber anderen Menschen und gegenüber Gott. Und es ist der größte Fehler überhaupt zu meinen, man hätte keine Fehler. Also dieses nimm weg, nimm meine Fehler weg, das brauchen wir im Leben. Und vielleicht kann das für dich so ein... Also manchmal ist es gut, wenn wir mit unserem Körper das verdeutlichen. Uns einfach mal, wenn wir wissen, jetzt habe ich einen Scheiß gebaut. Das war falsch. Einfach hinstellen und sagen, Gott, nimm das weg, ich will es nicht mehr. Das ist das eine, was der Joel schreibt. Und dann... Und jetzt gehe ich ein bisschen nach vorne, ich habe also den Text von hinten nach vorne aufgerollt. Dann steht dort, in späterer Zeit will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Joel sagt, dass Gott alle Menschen mit seinem Geist erfüllen will. Das heißt, er will in den Menschen leben. Wir hatten das vor 4 Wochen ist das dann quasi, also nicht in der letzten Church, sondern davor. Ich will meinen Geist, ich will selber in die Menschen gehen. Die Frage ist, wie geht das? Wie kommt er in uns hinein? Das ist ganz einfach. Wenn du sagst, Gott, nimm die Schuld, dann nimmt er sie dir nicht nur, sondern er füllt diese Leere wieder auf. Also in der Zeitspanne zwischen heute und dem Schlusspunkt meines Lebens will Gott in mir leben. Er will das Böse wegnehmen, die Fehler, und er will in mir leben. Und Gott will nicht, dass wir, und jetzt dieser Begriff, geistlos leben. Unsere Zeit, in der wir leben, also von jetzt bis zum Schlusspunkt der Welt, bis zum Schlusspunkt unseres Lebens, soll geistreich sein. Und das ist das, was ich mit diesem Titel eigentlich meine. Ja, was ist ewig auf dieser Welt? Was ist der Zeitgeist, der ständig vergeht? Oder was ist das, was beständig bleibt? Beständig soll das bleiben, dass Gott in uns sein will. Und er wird bleiben, wenn er einmal kommt. Er will dich, er will mich erfüllen. Voll von Gott. Der Joel sagt es so, er formuliert es so, eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben, die jungen Männer werden Visionen haben. Ich meine, wenn Gott in uns drin ist, dann können wir Dinge tun, die wir aus uns heraus nicht tun könnten. Dann werden wir Dinge wissen, die wir eigentlich nicht wissen können. Wir werden Gedanken haben, die nicht von uns kommen. Wir werden Träume, Bilder, Ideen haben, um richtig zu leben, um eine Kurskorrektur in unserem Leben vorzunehmen. Und weil das alles sehr theoretisch ist, erzähle ich jetzt einfach ein paar Beispiele zum Schluss, um das zu verdeutlichen, worum es hier geht. Das theologische Seminar, in dem ich 4 Jahre lang studiert habe, das gibt es schon seit ungefähr 100 Jahren. Und zur Zeit des Zweiten Weltkriegs lebte und lehrte dort ein Dozent, der hieß Johannes Meyer. Johannes Meyer, also ein ganz normaler, alltäglicher Name. Aber dieser Johannes Meyer, während dem Krieg, musste immer wieder nachts mit seiner Frau und den Kindern in den Luftschutzkeller bei Luftangriffen. Das haben viele Leute in diesem Land und auch in anderen Ländern im Krieg durchgemacht. Und im Februar 45 erlebte er und seine Frau wieder so eine Nacht und seine Familie. Und an diesem Tag spürte er eine innere Eingebung, mit seiner Familie nicht in den Luftschutzkeller zu gehen, sondern in den Wald, in einen anderen Erdbunker zu fliehen, der wesentlich weiter weg war. Und als die Familie dann nach einigen schrecklichen Stunden zurückkehrte, sahen sie, dass eine Bombe ihre Wohnung getroffen hat und bis hinunter in den Luftschutzkeller alles zerstört hat. Diese Familie wäre gestorben, wenn er nicht diese Eingebung gehabt hätte zu wissen, jetzt ist es Zeit, woanders hinzugehen. Das war Gottes Geist in ihm, der das gemacht hat. Oder vor ein paar Jahren ein anderes Beispiel, als ich noch als Jugendpastor gearbeitet habe. Es gab da einen Jugendlichen, also das gab es immer wieder, aber es gab es eben einmal so. Ich nenne ihn einfach mal Michael, ich habe den Namen jetzt geändert. Und ich wusste, ich muss mit dem Michael reden. Aber irgendwie, wie das halt so ist, ist unangenehm, so ein Gespräch, und wann soll ich es machen und wie überhaupt, wie fängt man das an? Und dann eines Morgens, als ich aufgewacht bin, in der Sekunde, wo ich die Augen aufmache, höre ich eine Stimme, die sagt, Klaus, sprich mit dem Michael, jetzt, heute. Ich kann nicht sagen, ob ich das mit meinen Ohren gehört habe, ob das in meinem Kopf drin war. Ich weiß nur eins, es war eine Stimme und die war sehr deutlich und sehr klar und sehr laut. Und es war gut, es war genau der richtige Zeitpunkt, wo ich jetzt mit demjenigen reden musste. Oder noch eine andere Begebenheit, ein Bekannter von mir, ein Freund, der Stefan, der ist vor ein paar Jahren eine Landstraße entlang gefahren und er sieht am Straßenrand einen Wanderer mit Rucksack. Und in diesem Moment sagt eine innere Stimme zu ihm, halt an und sagt dem Mann einen Gruß von mir. Und der Stefan hat sich gesagt, hallo, was ist denn das? Bitteschön, das ist ja total abartig. Also soll ich einem wildfremden Mann, den ich nicht kenne, sagen, hallo, hier ein Gruß von Gott oder was? Aber diese Stimme in ihm wurde immer lauter, als er weiterfuhr. Und es wurde so stark in ihm, dass er gesagt hat, okay, ich halte an, ich drehe um, ich fahre zurück. Er ist dann angehalten bei diesem Mann, ausgestiegen und geht auf den Mann zu und sagt, hallo, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich das sagen soll, hört sich wahrscheinlich alles sehr bescheuert an, aber Gott hat mir eben gesagt, dass ich Sie von ihm grüßen soll. Schweigen, Totenstille. Dann kommen dem Mann die Tränen und er sagt, wissen Sie was? Ich habe vor ein paar Wochen zu Hause verlassen, mich auf den Weg gemacht mit dem Rucksack zu Fuß, weil ich Gott suche und weil ich die Hoffnung habe, ihn dabei zu finden. Und jetzt sind Sie da und sagen, Sie sollen mir einen Gruß von Gott sagen. Und er hat sich dann längere Zeit mit ihm unterhalten. Es war ein sehr, sehr gutes Gespräch über Gott. Und das hat diesem Mann geholfen, zu begreifen, wer Gott ist. Und noch ein letztes Beispiel oder überhaupt so ein paar kleine Dinge ist, muss ja nicht immer so spektakulär sein. Manchmal stehe ich im Aldi vor der Kasse, habe das glaube ich schon mal hier erzählt, und dann sagt Gott zu mir, nimm deiner Frau der Tabea Blumen mit. Da stehen ja immer diese Blumen rum, ja. Oder im Auto, ich reg mich voll über das Auto vor mir auf, ja. Und dann sagt Gott zu mir, hey, relax, du musst dich nicht so künstlich aufregen. Ich meine, du singst doch gerade diese Lobpreislieder da von der CD mit, oder? Das ist ein Gebet, du redest gerade mit dir. Jetzt komm mal runter, du musst dich über den Typ da vorne nicht aufregen. Im Grunde genommen, so einfach ist es. Ich weiß nicht, ob und wenn ja, wann du sowas schon mal erlebt hast oder ob du das immer wieder erlebst. Aber ich denke, egal wie das ist, Gott will mit seinem Geist in dir leben und in dir reden. Und glaub mir, es ist wirklich gut, Gottes Geist in sich zu tragen. Und ich glaube, es hat mit diesen zwei Dingen zu tun, die ich vorher gesagt habe. Und da will ich jetzt diese eine Handbewegung, also nimm weg. Und das andere, einfach zu Gott zu sagen, füll mich. Also einmal ihm das zu geben, was wir an Schuld haben, sagen, nimm das weg, ich will das nicht, ich will mich verändern. Und dann ihm auch zu sagen, füll mich auf. Komm. Weil ich glaube, ohne Gott und ohne, dass er mit uns redet, werden wir es sehr schwer haben, uns zu verändern. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Weil die wirklich wichtigen Dinge wissen wir gar nicht. Und ich wünsche mir, dass wir das erleben. Miteinander. Also die Leute, die sich hier kennen und auch alleine und auf der Arbeit und zu Hause. Da, wo wir Fehler machen, Gott zu sagen, nimm's weg. Und dann zu merken, jetzt füllt er das wieder auf und kommt in uns und will uns leben. Und wie das aussehen kann, weiter, also praktisch noch, dass Gott in uns lebt, diese Beziehung zu Gott, dieses Befreundetsein, was wir eben gesungen haben, da geht es jetzt die nächsten Male immer wieder drüber. Deswegen auch diese Propheten, weil die Propheten immer mit einer Beziehung zu Gott zu tun haben. Und ich bin noch gespannt, was da so alles kommt. Ich habe die noch gar nicht alle im Kopf, diese Messages, die es dann gibt. Genau. Und weil es eine wichtige Sache ist, werde ich jetzt einfach nochmal Gott das sagen. Ich mache das nicht immer nach der Predigt, nach der Message, aber ich denke, jetzt ist es wichtig, das mal zusammenzufassen, zu sagen, Gott, nimm du unsere Schuld und komm du in uns rein. Danke Gott, dass du da bist, dass du real bist, dass du befreundet sein willst mit uns. Und danke, dass das wirklich ist, dass die einzige Lösung auf unsere Schuld, das, was wir an dunklen Kapiteln im Leben haben, die Kapitel, die vielleicht niemand anders kennt, dass die einzige Lösung du bist. Lass uns daran denken, diese Handbewegung, dieses, ich will es nicht mehr, nimm es weg, dass wir dir das immer wieder sagen. Und dann füll du uns auf mit deinem Geist. Komm du in uns, rede du in uns, verändere uns. Und dann verändere dadurch auch unsere Umwelt, unsere Mitmenschen, da wo wir leben. Amen.